Stimmt, was der Markus gebetet hat. Es ist wunderbar, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Dass Gott kein Gott ist, der schweigt, sondern ein Gott, der zu uns spricht. Der sich uns offenbart. Und der uns auch offenbart, wie wir heil und gut leben können. Das ist sein Herz. Er ist der Konstrukteur, das ist unsere Betriebsanleitung. Und wir sind gesegnet, dass wir studieren dürfen. Wir studieren ab Vers 37 in Lukas 11 heute Morgen. Alle Menschen haben Traditionen. Ob das ist, die Zähne zu putzen, hoffentlich ist es eine Tradition bei euch. Oder vielleicht eine gute Nachtgeschichte zu erzählen, den Kindern jeden Abend als Familientradition. Geburtstag zu feiern. Verschiedene Hochzeitstraditionen, vielleicht, dass man einen Baumstamm durchsägen muss nach der Hochzeit. Alle Menschen haben Traditionen. Und auch alle Gruppen, alle Religionen haben Traditionen. Manche sind ein bisschen komisch. Die Mormonen haben heilige Unterwäsche zum Beispiel. Das ist eine Tradition. Dann habe ich gelesen, es gibt die indische Sekte der Digambara Jainas, deren Tradition ist, dass die Mönche nackt rumlaufen. Die sagen das nicht so, die sagen, wir sind bekleidet mit der Umwelt. Das ist interessant, wenn ihr mal eine Entschuldigung braucht, um irgendwo nackt rumzuflitzen. Ich hoffe, dass niemand das Bedürfnis hat von euch. Es gibt verschiedene Traditionen. Auch als Christen haben wir Traditionen natürlich. Biblische Traditionen, wie das Abendmahl zu feiern, was wir heute getan haben, oder zu taufen. Und dann hat jede Gemeinde auch Traditionen, die nicht unbedingt in der Bibel zu finden ist. Dass wir Abendmahl mit kleinen Bechern feiern und keinem großen Kelch. Das ist eine Tradition. Dass wir einmal im Monat nach dem Gottesdienst gemeinsam Mittagessen. Dass wir eine Lobpreiszeit haben zu Beginn unseres Gottesdienstes. Dass wir zum Abschluss ein Lied singen. Das sind alles Traditionen. Als ich aufgewachsen bin, in die katholische Kirche gegangen bin, da gibt es auch Traditionen. Die Firmung oder dass man Kerzen anzündet. Meine Mama zündet noch immer eine Kerze an, immer zum Todestag von der Oma. Das sind Traditionen. Ich denke, jeder einzelne Christ hat Traditionen. Gibt es ja gute Traditionen. Manche lesen mit einem Bibelleseplan einmal im Jahr durch die ganze Bibel durch. Oder tägliche stille Zeit. Familienandachten, vielleicht Kleidung, die Sonntagskleidung, der Sonntagsanzug. Manchen Menschen ist es wichtig. Traditionen, wir haben Weihnachtstraditionen und Ostertraditionen, dass wir Eier bemalen, solche Dinge. Das sind Traditionen. Und Traditionen sind an und für sich nicht schlecht, es gibt viele gute. Aber auf der anderen Seite können Traditionen auch zum Problem werden, wenn wir den Sinn vergessen. Wenn Traditionen den Inhalt verlieren und dann nur diese äußere Hülle übrig bleibt, wenn wir nur die äußere Form wahren und beginnen Dinge zu tun, aber ohne dass wir mit dem Herzen wirklich dabei sind. Das ist ein Problem. Ne? Wenn wir zum Beispiel Abendmahl feiern und das ist halt, was wir machen, aber unser Herz ist überhaupt nicht dabei, dann ist es was Leeres und was Sinnloses geworden zum Beispiel. Und das kann passieren. Dass wir äußerlich religiös sind, aber im Herzen weit weg sind von Gott. Wenn ich zurückdenke an mein Leben, so war das früher, bevor ich in eine persönliche Beziehung mit Jesus gefunden habe. Sonntag in die Kirche gegangen, bin gefirmt worden und habe beim Abendmahl mitgemacht, habe die traditionellen Gebete mitgesprochen, alle Traditionen durchgemacht, aber im Herzen habe ich Gott nicht wirklich gekannt und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit meinem Leben eigentlich auch nicht wirklich viel um Gott gekümmert. Leere Tradition. Aber ich habe trotzdem gesagt, dass ich Christ bin. Ich bin ja Christ, weil ich all diese Dinge mache, all diese äußeren Traditionen durchmache. Wir können die äußere Verpackung mit dem Inhalt verwechseln. Da ist eine Gefahr drin. Jemand hat mal gesagt, nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht so ein Auto. Genauso wirst du nicht so ein Christen, nur weil du in die Kirche gehst oder irgendwelche äußere Dinge durchmachst. Gott geht es um Beziehung, nicht um Religion. Und wir haben letzte Woche über geistliche Blindheit gesprochen. Und Traditionen sind so etwas, die uns geistig blind machen können, manchmal für die geistliche Realität. Lesen wir hier im Vers 37. Jesus wird sich heute mit sehr religiösen Leuten über diese Dinge unterhalten. Mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und ich glaube, dass jeder einzelne von uns ein wunderbarer Pharisäer gewesen wäre. Wir haben das in uns drin als Menschen, dass wir uns was von Gott verdienen wollen, Gemeinschaft mit Gott haben wollen durch eigene Leistung. Dass wir sagen können, guck mal, wie toll ich bin. Und ich bin besser als du. Es ist in uns drin. Wir alle stehen in der Gefahr und in der Versuchung, immer wieder in dieses pharisäische Leistungsdenken zurückzufallen, in Äußerlichkeiten uns zu verstricken, statt mit vollem Herzen bei Gott zu sein. Es ist einfach, diese Lieder zu singen, die wir singen, und mit dem Herzen ganz woanders zu sein. Vielleicht gerade dran zu denken, was ich heute noch kochen werde oder was wird es wohl zum Mittagessen geben. Und du singst, ich preise dich, Herr, der gestorben ist für meine Schuld. Du kannst Abendmahl feiern und es bedeutet dir überhaupt nichts, weil es einfach nur was Äußeres ist, was du durchmachst, aber ohne Inhalt. Lesen wir im Vers 37. Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zum Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Ich mag das an Jesus. Er hat nie eine Einladung zum Essen ausgeschlagen. Das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, ich bin Jesus ähnlich. Wenigstens einer. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Interessant. Ich hoffe, dass wir lernen können von den Pharisäern heute. Wir werden so 7 Punkte anschauen, wo die auf dem Holzweg waren. Und vielleicht können wir uns das als Spiegel vor Augen halten. Als Spiegel, vielleicht als so kleines Warnzeichen, als die rote Fahne, wenn wir so Dinge in unserem Leben entdecken, dass wir uns vielleicht in eine falsche Richtung entwickeln, in unserem persönlichen Glaubensleben. Jesus ist zum Essen eingeladen und er setzt sich einfach zu Tisch, ohne sich die Hände zu waschen, und der Pharisäer glotzt ihn an, so, was ist mit dir los? Hat ein Problem damit. Er wunderte sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Der Grund war nicht, dass der Pharisäer um die Hygiene besorgt war, vielleicht wie die Mamas, wenn die Jungs von draußen vom Spielen kommen mit total versifften Händen und sich einfach zum Essen hinsetzen und essen und die Mama sagt, hey, wasch dir zuerst mal die Hände. Ja, Rabel, kannst du dich damit identifizieren? Es sind gute Traditionen, sich die Hände zu waschen vom Essen, wenn sie schmutzig sind. Aber darum ging es nicht, sondern worum es dem Pharisäer herging, waren rituelle Waschungen. Dass Jesus diese nicht durchgemacht hat, dass er diese Traditionen der Pharisäer missachtet hat. Die Pharisäer waren die strengste Sekte der Juden. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, das Gesetz, die Tora, die 5 Bücher Mose zu halten und zu beachten. Und darüber hinaus noch ganz viele tausende kleine Vorschriften und Regeln und Gesetze, die die Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals, aufgestellt haben. Diese vielen Regeln sind später, ungefähr 200 nach Christus, in der Mischna zusammengefasst worden. Und dann gab es auch zusätzliche Kommentare der Rabbis über die Mischna. Und das wurde dann zusammengefasst, alles letztendlich in dem Talmud. Ich denke, das ist ein Wort, was ihr schon mal gehört habt. Und da standen viele kleine Regeln drin. Zum Beispiel, dass man sich die Hände waschen muss vorm Essen, so rituelle Waschung, und wie das genau passieren muss. Du konntest dir nicht einfach irgendwie die Hände waschen, da gab es genaue Vorschriften. Du musstest dir Wasser drüber leeren und zuerst musste das von oben hier über hier die Handfläche drüber laufen und dann muss man sich mit der einen Hand reiben und mit der anderen Hand reiben und dann wieder Wasser drüber gegossen. Diesmal muss es umgekehrt sein, dass es von oben nach unten läuft und dann über die Fingerspitzen dann abtropft. Das war genau vorgeschrieben und wenn du das nicht richtig gemacht hast, dann hat es nicht gegolten und dann warst du hier wie Jesus irgendwie so ein, naja, bisschen so ein unreines Ferkel, ne? Hast die Tradition nicht richtig gehalten und das war eine Riesentragödie. Oder zum Beispiel im Gesetz, in Gottes Wort, das er uns gegeben hat, weil er es gut mit uns meint, steht, 6 Tage sollst du arbeiten, das ist gut für dich, aber einen Tag sollst du ruhen. Du sollst den Sabbat halten. Ein Tag, wo du dich wirklich auf Gott ausrichtest, wo du dir Ruhe gönnst, aber mehr als nur nichts tun, sondern wirklich einen Tag zum Rendezvous mit Gott, sozusagen. Das ist gut, das ist heil, 6 Tage arbeiten, einen Ruhetag mit Gott, das war Gottes Herz. Schriftgelehrten haben das interpretiert und haben darauf aufgebaut. Was bedeutet es denn jetzt konkret, den Sabbat zu halten? Und sie haben Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, du darfst nur 2000 Schritte gehen von deinem Haus weg. Nicht mehr. Du darfst nichts Schwereres tragen als eine getrocknete Feige. Du darfst am Sabbattag jemandem das Leben retten, aber du darfst nicht heilen. Das ist eine Vorschrift gewesen, wo Jesus ständig Probleme gekriegt hat mit denen, weil er sich nicht dran gehalten hat. Du durftest am Sabbattag spucken, aber nur auf felsigen Boden, nicht auf Erde, weil könnte sein, dass die Spucke da irgendwo runterrinnt und so eine kleine Furche zieht und Ackern war verboten am Sabbat. Du durftest dir am Sabbattag zum Beispiel, wenn du dich im Spiegel geguckt hast morgens, so durftest du dir kein graues Haar ausreißen oder irgendeine Wimper, weil das hätte gegen das Verbot verstoßen, am Sabbattag nicht zu ernten. Viele solche Vorschriften. In dem Talmud gab es ganze 24 Kapitel von solchen Regeln, was es genau bedeutet, den Sabbattag zu halten. Orthodoxen Juden denken heute noch so. Viele von euch kennen das. Eine meiner Lieblingsvorschriften hat der Ovadia Josef, der Oberrabbiner und geistliche Mentor der religiösen Schas-Partei, 1998 erlassen. Stand Folgendes in der Zeitung. Ovadia Josef, Rabbiner und geistlicher Mentor der einflussreichen Schas-Partei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Stand wirklich in der Zeitung, das ist Realität. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Als ich in Israel war letztes Jahr, waren wir am Sabbat im Hotel und da gibt es tatsächlich Sabbataufzüge. Das sind Aufzüge, da musst du nicht den Knopf drücken, der öffnet sich automatisch und bleibt in jedem Stockwerk stehen, um dir das Knöpfedrücken zu ersparen. Und der Hintergrund dafür ist, es gibt wohl ein Verbot von den Rabbis, am Sabbat Feuer zu machen. Und wenn du jetzt den Knopf drückst, dann schließt sich ein elektrischer Kreis und da könnte irgendwie ein Funken sein oder und das verstößt gegen das Verbot, Feuer zu machen. So haben die damals gedacht und da hatten sie ganz viele Regeln. Talmud bedeutet so viel wie der Zaun. Und das war der Hintergrund von dem Ganzen. Viele von diesen gesetzlichen Regeln entstanden aus guter Absicht, aus Ehrfurcht vor Gott, aus Ehrfurcht vor seinem Gesetz, um die Mitmenschen zu schützen davor, Gottes Gesetz zu verletzen, Gottes Gebote. Und da hat man einen Zaun darum gebaut. Menschengemachte Regeln, Gottes Wort hinzugefügt, um die Menschen zu beschützen, dass sie ja nicht Gottes Gebote brechen. Einen Zaun, um ja auf der sicheren Seite zu sein. Und dieser Zaun wurde immer weiter und immer weiter und immer weiter gesteckt. Das können wir als Christen auch machen. Als Eltern, als christliche Leiter. Wir können menschengemachte Regeln Gottes Wort hinzufügen. Das nennen wir Gesetzlichkeit, übrigens. Menschengemachte Regeln. Vieles entsteht aus guten Motiven erstmal. Ich möchte Gott ehren und ich möchte das irgendwie auch ausdrücken, meine Ehrfurcht vor Gott, also habe ich meinen Sonntagsanzug. Und ich mache das zur Regel. Es ist okay, wenn du durch deine Kleidung das ausdrücken willst, ist eine wunderbare Sache. Ich glaube, dass Gott das gefällt, wenn das dein Herz ist. Ich habe meinen Sonntagspullover an. Heute Morgen. Meine Sonntagshose. Wie immer das persönlich ausschaut, bei jedem Einzelnen. Gott sieht auf das Herz, vor allem. Aber wenn das was ist, wo du sagst, hey, ich möchte was ausdrücken, ich möchte Gott ehren damit, dann ist das wunderbar. Nichts Schlechtes dran. Aber ich kann es zur Regel machen. Sonntagsanzug. Okay? Tägliche stille Zeit. Ist auch eine wunderbare Sache. Aber ich kann eine Regel draus machen. In Gottes Wort steht, dass wir alle Geber sein sollen. Und ich kann eine Regel machen. Jeder muss den Zehnten zahlen in der Gemeinde und da gibt es eine Liste, das wird kontrolliert. Manche Gemeinden praktizieren das so. In Gottes Wort steht, dass wir uns nicht betrinken sollen als Christen, dass wir uns nicht unter den Einfluss von irgendwas begeben sollen, was uns irgendwo die Sinne verwirrt, wo wir nicht mehr klar denken. Und ihr wisst, dass betrunkene Menschen die blödsten Dinge tun und sagen können. Es gibt, also Gott sagt, betrinkt euch nicht, das ist heil. Manche Christen bauen einen Zaun drumherum, die sagen, ein Christ darf überhaupt kein Alkohol trinken. Sind wir auf der sicheren Seite, ne? Das ist eine Regel. Ich glaube, in der Pfalz sind wir da eher ein bisschen lockerer, aber in Amerika zum Beispiel, wenn du gerade als Pastor ein Gläschen Wein trinken würdest zum Essen, boah, dann bist du schon ein richtiger Sünder. Auf manchen Partys passieren wirklich schlechte Dinge. Und manche Christen stellen die Regeln auf, ein Christ darf nicht auf Partys gehen. Oder Christen tanzen nicht. Manche Rockmusik hat wirklich schlechte Texte. Wirklich satanistische Texte. Also stellen manche Christen Regeln auf, ein Christ darf nicht Rockmusik hören. Es gibt wirklich perverse Filme im Fernsehen. Also können wir eine Regel aufstellen, ein Christ darf nicht fernschauen. Und so bauen wir unseren Zaun weiter und weiter, dass wir ja auf der sicheren Seite sind. Und vieles von dem ist ursprünglich aus guter Absicht passiert. Christen, die ihre Geschwister beschützen wollen, Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen, aber dann mit der Zeit wird der Sinn und der Hintergrund von dem Ganzen vergessen und es bleiben einfach diese Regeln übrig. Und dann wird ein lebendiger, persönlicher Glaube ersetzt, erstarrt zu so einer einschränkenden, gesetzlichen, menschengemachten Religion. Alles, was bleibt, sind diese Regeln. Und das wird überprüft, dass du ja die kleinen Regeln einhältst, die nirgendwo in der Bibel stehen, aber irgendwer, wir wissen eigentlich nicht mehr ganz genau, wo die herkommen, aber auf jeden Fall sind die gut. Weil das ist unsere Tradition. Und so, wenn du jetzt ohne Anzug hier im Gottesdienst sitzt, wirst du schon mal schräg angeguckt oder mit dem falschen Haarschnitt oder mit der falschen Musik im iPod. Und Christsein oder wahre Geistlichkeit wird dann an dem Halten von diesen menschengemachten Regeln festgemacht. Die äußere Hülle bleibt, aber das Leben eigentlich, das Innere, das fehlt. Äußere Religiosität. Die Pharisäer waren professionelle Religiöse, die waren gut da drin. Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Boah. Pharisäer waren heilige Leute. Wir, wenn wir heute sagen, Pharisäer oder irgendwer sagt, du bist ein Pharisäer, ist es kein Kompliment. Wir assoziieren was Negatives damit. Aber damals, es wäre eine Ehre gewesen, es wäre ein Lob gewesen, wenn jemand sagt, du bist ein Pharisäer. Das waren heilige Leute, abgesondert, um das Gesetz zu halten. Die waren angesehen, die waren bewundert. Das waren die Superheiligen. Und so haben sie auch gedacht, sie haben gedacht, wir sind besser als die anderen, diese ganz normalen Juden. wir sind die besseren Juden, und sie haben begonnen, auf die anderen runterzuschauen. Ich habe das auch in gesetzlichen christlichen Kreisen beobachtet. Selbe Denken. Kann uns selber passieren. Ich bin geistlicher als du, oder Gott wird mich mehr segnen als dich, weil ich halt eine Stunde tägliche stille Zeit und du nur eine Viertelstunde. Oder ich bin der bessere Christ als du, weil ich trinke keinen Alkohol. Oder ich trage einen Anzug mit 3 Teilen sonntagmorgens. Deswegen bin ich Gott irgendwie näher oder irgendwie besser, irgendwie geistlicher. Also diese gesetzliche äußere Religiosität, das führt zu Selbstgerechtigkeit und zu Überheblichkeit. Und der Pharisäer hat hier Jesus wohl einen sehr missbilligenden Blick zugeworfen, als sich einfach hingesetzt hat und er diese ganze Waschlitanei da durchgemacht hat. Was, du wasch dich nicht? Jesus, du willst sein Christ sein? Du waschst dir nicht die Hände auf unsere rituelle Art und Weise vor dem Essen? Und Jesus wird hier sehr straight, sehr geradlinig mit diesen Leuten reden. Seht hier im Vers 39. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Innerstes aber ist voller Raub und Bosheit. Das ist eine schöne, leichte Smalltalk-Unterhaltung hier beim Essen. Jesus macht den Mund auf und sagt: Ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel euer Inneres, aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, ihr Dummköpfe! Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt ihr doch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Netter Smalltalk. Jesus ist hier sehr geradlinig, sehr auf den Punkt mit diesen Pharisäern. Und versteht das Herz Jesu. Jesu will die nicht fertig machen, die Leute, sondern er liebt sie. Und er will ihr Herz erreichen. Nur es ist schwierig, einen selbstgerechten Menschen zu erreichen. Schwierig, dadurch zu brechen. Diese Pharisäer haben versucht, äußerlich das Richtige zu tun oder was ihre Tradition gesagt hat. Das ist heilig, das ist gut, das ist richtig. Und sie haben sehr rein, sie haben sehr heilig ausgesehen. Und sie haben gedacht, das macht sie gerecht vor Gott. Das macht sie annehmbar vor Gott, dass sie all diese kleinen menschlichen Regeln halten. Aber Jesus offenbart ihnen ihr Herz und sagt: Leute, euer Inneres, das ist voller Raub und voller Bosheit. Ihr seid habsüchtig, ihr seid hochmütig, ihr seid stolz, ihr habt Hass im Herzen. Jesaja hat gesagt: Dieses Volk naht sich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Also Gott spricht hier durch den Propheten: Dieses Volk naht sich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz hält es fern von mir und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Nur äußere Religiosität. Jesus hat das auf die Pharisäer angewandt. Jesus hat in der Bergpredigt natürlich gelehrt: Wenn du Hass im Herzen hast, dann hast du das Gebot schon gebrochen, du sollst nicht morden. Weil da beginnt das Ganze im Herzen. Wenn du im Herzen, in Gedanken eine Frau ausziehst, mit der du nicht verheiratet bist und lüstern auf sie blickst, dann hast du schon dieses Gebot gebrochen, du sollst nicht die Ehe brechen. Es beginnt im Herzen. Gott sieht auf das Herz. Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Und Jesus hat gesagt in der Bergpredigt: Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Und das waren die heiligsten Menschen, die existiert haben damals. Aber Jesus sagt: Nee, das ist nicht echte Heiligkeit, das ist nicht echte Gerechtigkeit, das ist nur äußerlicher Anstrich. Und nicht im Herzen. Wir können halt aus uns selbst gerecht werden oder annehmbar vor Gott. Das geht nicht. Wir brauchen Jesus. Gottes Maßstab ist höher. Dass wir sagen, oh, ich bin noch besser als der. Nee, Gott sagt, ihr sollt vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Vollkommen ist, es ist der Maßstab. Und da kommen wir alle zu kurz. Wir brauchen Jesus, dass er uns gerecht macht vor Gott. Und wir können unser Leben nicht einfach nur äußerlich reformieren. Aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung. Nee, wir brauchen ein neues Leben. Wir brauchen ein neues, verändertes Herz. Und das ist, was Jesus uns anbietet. Und da machen wir als Christen oft einen Fehler, wenn wir so gesetzlich an andere Menschen rantreten. Wenn wir anderen Menschen sagen, ihr müsst euer Leben aufräumen, bevor sie sich noch zu Jesus bekehrt haben. Bevor sie noch Jesus im Herzen haben. Hey, die Leute haben gar nicht die Kraft, das zu tun. Die haben gar nicht die Motivation, das zu tun. Und das ist das Frustrierendste, was es gibt. Zu versuchen, dich aus eigener Kraft zu ändern. Einfach so äußerlich, gesetzlich irgendwelche Regeln zu halten. Das schafft keiner. Am Ende, du brennst aus dabei. Gesetzlichkeit brennt aus. Nee, was wir tun müssen, ist, wir müssen Menschen zu Jesus führen. Das ist wichtig, zu Jesus, zu einer Person. Christsein ist eine Beziehung. Es ist nicht eine Religion, es ist Beziehung. Darum geht es. Wir müssen Menschen zu Jesus führen, zu der Person Jesus, in der Beziehung mit ihm. Nicht irgendwie zu einer christlichen Subkultur bekehren, dass sie äußerlich irgendwo ihre Sprache verändern, preis dem Herrn, und als ich noch im Fleische wandelte, was weiß ich was, im christlichen Slang, oder ich trinke nichts, ich tanze nicht, ich habe einen besonderen Haarschnitt. Darum geht's nicht. Jesus hat uns berufen, Menschen zu Jüngern zu machen, nicht zu toten Religiösen. Gott will nicht unsere äußerliche Religiosität. Gott will uns, Gott will unser Herz, darum geht es ihm. Und das Coole ist, wenn er unser Herz hat, dann kann er unser Herz formen. Und dann kann er uns verändern. Von innen heraus, nicht von außen irgendwie. Durch äußerlichen Druck oder durch Regeln oder Vorschriften, sondern von innen heraus. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann schenkt er uns eine neue Geburt. Ein neues Herz, eine neue Natur. Mit neuen Impulsen, dass wir ihn ehren wollen und ihm gefallen wollen. Und ein Kirchvater hat mal gesagt, liebe Gott und tu, was immer du willst. Von innen heraus. Jesus sagt diesen Pharisäern, gebt den Bedürftigen von Herzen. In Jesaja 58 weist der Prophet das Volk zurecht. Da geht es ums Fasten und er sagt, ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? So diese äußerlichen Zeichen von Trauer, die sie damals hatten. Ist das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als frei zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungernden zu brechen, dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Also nicht Äußerlichkeit, sondern wirklich Leben von Herzen. Dieser Pharisäer, der braucht eine neue Geburt, ein neues Herz, eine Veränderung von innen heraus. Also diese Pharisäer, das Erste, was sie falsch gemacht haben, sie haben sich auf Äußerlichkeiten konzentriert, nicht auf das Herz. Das ist eine gute Frage, wo wir uns selber prüfen können. Warum tust du das, was du tust? Das Beispiel, warum liest du in der Bibel? Weil du musst oder weil man soll, das macht man als Christ, oder weil du Gott kennenlernen willst, weil du ihm begegnen willst. Warum gibst du? Ah, wir sollen geben, oder weil vom Herzen kommt, weil es eine Art der Anbetung ist. Sagst, hey Gott, ich gebe dir was zurück von dem, was du mir gegeben hast. Ich bete dich an damit. Und das ist biblisch gesehen. Unser Geben ist eine Herzenssache. Paulus schreibt uns, jeder soll geben, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Mit freudigem Herzen. Warum gehst du in den Gottesdienst? Ja, das tut man halt als Christ. Oder der Günther ruft mich an. Wenn ich mich zu lange nicht blicken lasse, muss man halt. Oder vom Herzen. Oder sagst du, hey, ich will Gott begegnen. Ich will Gemeinschaft mit den Geschwistern haben. Ich will meinen Geschwistern dienen. Seht ihr, wenn wir das tun, was wir tun, nur weil wir müssen oder sollen oder weil es halt so ist, dann greift es viel zu kurz. Dann sind wir in dieses Pharisäerdenken reingerutscht. Und wir müssen alles das, was wir tun, wieder zurückbringen in eine Beziehung mit Jesus. Weil darum geht's. Wir wollen das, was wir tun, tun aus Liebe zu Gott. Vom Herzen. Mit ihm und für ihn. Das Zweite, was wir sehen, ist, die Pharisäer, die haben sich auf das Detail konzentriert, statt auf das Wesentliche. Seht hier in Vers 42. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute, man Gewürzkräuter und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr verzehntet jedes kleine Gewürzkörnchen. Der Zehnte, 10% vom Einkommen. Gottes Idee davon war, der Zehnte war dazu da, die Vollzeitlichen im geistlichen Dienst, die Priester und die Leviten zu unterstützen, um sie freizusetzen für den Dienst am Heiligtum. Heute würde man sagen, um den Pastor, Missionare freizusetzen, um der Gemeinde zu dienen oder für den missionarischen Dienst, dass sie nicht nebenbei noch einen Job haben müssen, sondern dass sie sich vollzeitlich dieser Aufgabe widmen können. Das war Gottes Idee. Und die Armen zu versorgen, auch das war ein Aspekt von dem Zehnten. Und hat Gott gesagt, bring 10% deines Einkommens in den Tempel. Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben das genommen und haben es ins Extrem getrieben und sind da gesessen, wenn sie ihre Körnchen geerntet haben. Ihre grünen Bohnen, okay, 9 Bohnen für mich, eine für den Herrn. 9 Pfefferkörnchen für mich, eine für den Herrn. Hier Minzblätter abgepflückt, 9 Blättchen für mich, eines für den Herrn. Haben das ins Extrem getrieben, aber gleichzeitig haben sie die ewigen Dinge vergessen, die wirklich wesentlichen Dinge. Und Jesus sagt, sie waren lieblos, sie waren ungerecht. Und Jesus hat gesagt, das ganze Gesetz, Gottes ganzen Willen kannst du in 2 Dinge zusammenfügen. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, was Gott von uns will. Aber das haben die vergessen. Vor lauter Zählen, hier ganz streng ihre Regelchen einzuhalten, ihre Pfefferkörnchen zu zählen, ihre Kräuter zu zählen. Dabei waren sie lieblos. Und das ist auch typisch für gesetzliche Menschen. Gesetzlich denkende Menschen können sehr lieblos und unbarmherzig und kritisch und richtend sein, haben vergessen, worum es wirklich geht. Es ist schon ewig her, dass die irgendjemanden von Jesus erzählt haben oder den Kranken besucht haben oder jemanden gedient haben im Namen Jesu. Dazu haben die gar keine Zeit. Aber es ist sehr wichtig, dass jeder ihre kleinen dummen Regeln hält und da spielen sie die christliche Polizei, da alle zu kontrollieren. Hey, hast du die richtige Kleidung an? Oh, Schwester, was ist denn das? Hast du ein Piercing? Oh. Was für Musik hörst denn du hier in deinem iPod, Bruder? In Markus 7 hat Jesus gesagt, ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Haben das Wichtige, das was wirklich Gott am Herzen lag, vernachlässigt, Liebe und anderen zu dienen, andere zu Jesus zu führen, und haben an ihren menschengemachten kleinen Gesetzlichkeiten festgehalten. Das zweite Zeichen, das zweite Problem, was die Pharisäer hatten. Auf die unwesentlichen Details eine Riesenbetonung gelegt und das Wichtige haben sie unterm Tisch fallen lassen. Völlig aus der Balance geraten in ihrem geistlichen Leben. Das dritte, was wir sehen, die Pharisäer waren selbstsüchtig und sehr egozentrisch. Seht hier Vers 43. Wehe euch, Pharisäer, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen, den Ehrenplatz und die Begrüßungen auf den Märkten. Die Leute sagen, oh, ehrwürdiger Rabbi, oh, Hochwürden. Sie haben das, was sie getan haben, deswegen getan, um Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Sie haben das geliebt, erhoben zu werden. Im Gegensatz dazu sagt uns Jesus, dass wir die Einstellung haben sollten, die auch er hatte. Philipper 2. Dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Vierte Problem, die Pharisäer waren Heuchler. Die haben Masken getragen. Äußerlich war alles schön und religiös und heilig, aber in ihrem Herzen waren sie böse und unrein. Und Jesus sagt ihnen hier in Vers 44, wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Wenn man einen Toten berührt hat damals, hat das einen unrein gemacht für eine gewisse Zeit, kultisch unrein. Und die Menschen, die haben Bogen gemacht um Grüfte oder Friedhöfe herum. Und Jesus sagt, ihr seid wie versteckte Grüfte, wie versteckte Gräber. Ihr bringt den Menschen nicht Leben, sondern ihr bringt den Menschen Tod. Ihr bringt Menschen nicht in eine lebendige Beziehung mit Gott, sondern ihr bringt ihnen nur tote Religion. An einer anderen Stelle hat Jesus mal gesagt, ihr macht die Menschen zu Söhnen der Hölle, noch schlimmer als ihr. Das passiert, wenn ihr isiert sozusagen oder versucht, andere zu eurem kleinen gesetzlichen Trip zu bekehren. Wenn wir das für uns anwenden, jetzt, du merkst, dass du auf dem falschen Dampfer bist. Erstens, wenn dir Äußerlichkeiten wichtiger werden als das Herz, als ein reines Herz. Zweitens, wenn dir unwichtige Kleinigkeiten wichtiger werden als die Beziehung zu Jesus und Nächstenliebe, das Reich Gottes, diese ewigen Dinge. Drittens, du merkst, dass du auf dem falschen Dampfer bist, wenn du egozentrisch wirst. Anfängst, um dich selbst zu drehen, Anerkennung von Menschen suchst, wenn das das Treibende ist in deinem Leben. Und du merkst, dass du auf dem falschen Weg bist, wenn du anfängst, Masken zu tragen, Heuchler zu werden, wenn du geistlicher tust, als du wirklich bist. Da merkt man, ne? Du musst anderen was vormachen, weil du im Herzen eigentlich nicht mehr wirklich dort bist, wo du sein solltest in deiner Beziehung mit Gott. Vers 45. Aber einer der Gesetzesgelehrten, das waren jetzt die Theologen, die diese ganzen kleinen Reden gemacht haben, einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm, Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns, da trittst du auch uns auf die Zehen. Er aber sprach, wieder leichte Unterhaltung beim Essen, er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Last nicht mit einem eurer Finger an. Gegensatz zu dem, was Jesus getan hat. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Lasst euch mit mir zusammenspannen. Lasst euch mit mir zusammenspannen und ich helfe dir, deine Last zu tragen, sagt Jesus. Ich trage mit dir. Das ist, was Christentum ist. Christentum ist eine einfache Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Er hat uns gesagt, eines ist wichtig, Gott zu lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Einfach in Gemeinschaft mit ihm durchs Leben zu gehen, auf ihn ausgerichtet und dann tu einfach, was immer er dir aufs Herz legt. So einfach kann es sein. Und das ist das Wunderbare, Jesus motiviert uns von innen heraus. Nicht durch eine riesenlange Liste von äußerlichen Gesetzen, äußerlichen Druck. Jesus hat das ganze Gesetz einfach gemacht für uns und sagt, Liebe. Und du erfüllst das Gesetz. Er gibt uns ein neues Herz und er legt uns seine Wünsche auf unser Herz. Und der Apostel Paulus hat gesagt, die Liebe Christi treibt mich. Das war das, was mich angetrieben hat. Jesus geht hier mit den Schriftgelehrten ins Gericht. Wieder, weil er die Menschen liebt. Und diese Schriftgelehrten, die Menschen belastet haben mit ihren vielen, tausenden kleinen menschlichen Regeln. Gesetzlichkeit ist was sehr Belastendes. Schriftgelehrten waren auch Heuchler. Haben viel von anderen erwartet, aber für sich selbst haben sie Schlupflöcher gehabt und Ausnahmen. Und das waren Experten im Gesetz, so wie Anwälte heute, aber im religiösen Gesetz sozusagen, im Wort Gottes. Und waren Experten. Die haben für andere haben sie tausende kleine Regeln aufgestellt, aber dann hatten sie Schlupflöcher, die sie selber genutzt haben. Na, wie gesagt, zum Sabbat haben sie zum Beispiel gesagt, am Sabbat darfst du nur 2000 Schritte gehen von deinem Haus weg. Und dann hatten sie aber so klein gedruckt irgendwie eine Ausnahmeregelung und haben gesagt, wenn du ein Seil spannst von deinem Haus irgendwo hin, dann gilt alles, was auf dieser Strecke liegt, auch als dein Haus. Und dann darfst du 2000 Schritte von diesem Seil gehen. Also wenn jetzt irgendjemand diesen ehrwürdigen Rabbi, diesen Schriftgelehrten getroffen hat am Sabbat und hat gesagt, oh Rabbi, du bist aber weit weg von deinem Haus, was ist denn los mit dir? Dann konntest du sagen, nee, warte mal, guck mal, ich habe ja ein Seil gespannt. Oh, davon habe ich aber nichts gewusst. Naja, selber schuld, ne? Das war so die Haltung von denen. Das ist auch typisch für Gesetzliche. Religiöse Menschen sind normalerweise härter zu anderen als zu sich selbst. Das ist menschlich. Das ist unsere menschliche Tendenz als sündige Menschen. Wir sind sehr hart zu anderen, aber sehr tolerant zu uns selbst. Wir machen es uns selbst sehr einfach. In der Bibel ist eigentlich genau umgekehrt. Ne? Jesus sagt, verleugne dich selbst. Und wenn dich irgendwas zur Sünde verführt, dann sei radikal, schneide es ab und wirf es weg. Und achte den anderen höher als dich selbst. Galater 6, einer trage des anderen Lasten. Und wir drehen so gerne um. Wir sind sehr sanft zu uns selbst und entschuldigen unsere Sünden. Und dann sind wir sehr kritisch beim anderen. Was, Bruder, du hast ein Piercing und trinkst einen Schluck Wein und spielen christliche Polizei. Also du merkst, fünfter Punkt, du merkst, dass du in die falsche Richtung gehst, wenn du mit anderen härter bist als mit dir selbst. Vers 47, wehe euch! Denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So gebt ihr Zeugnis und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und vertreiben, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde, von dem Blut Abels bis zu dem Blut des Zacharias, von A bis Z, von dem ersten Propheten bis zum letzten. Zu dem Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Schriftgelehrten hatten ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Propheten, die Gottes Wort verkündigt haben, die sehr oft Missstände zurechtgewiesen haben. Die toten Propheten, die haben sie verehrt, aber die lebendigen Propheten, die sie selbst zurechtgewiesen haben und ihre Lehre zurechtgewiesen haben, die haben sie verfolgt. Und Jesus und die Jünger sind hier. Und Jesus sagt ihnen, ihr Schriftgelehrten, ihr steht in der mörderischen Tradition eurer Väter. Und ihr macht das Maß nur voll. Sie haben den Messias, Jesus, ermordet von dem die anderen Propheten prophezeit haben. Und Jesus sagt ihnen, Gott wird euch verantwortlich halten für all diese Bluttaten von A bis Z. Und das ist 70 nach Christus passiert, wie Jesus das prophezeit hat. Als die Römer den Tempel und alles, was mit dieser alttestamentlichen Religion zu tun hatte, für immer ausgelöscht hat. Und Jerusalem zerstört wurde und sie zerstreut wurden in die ganze Welt. Sechster Punkt, du merkst, dass du am falschen Dampfer bist, wenn du die Stimme Gottes zum Schweigen bringst in deinem Leben. Gottes Wort oder die Stimme deines Gewissens oder auch wenn dein Bruder oder eine Schwester dich zurechtweist. Merkst du, bist am falschen Dampfer, wenn du dich nicht mehr zurechtweisen lässt. Das ist eine gefährliche Haltung. Zum Abschluss ein letztes Wehe. In Vers 52, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Das ist eine schlimme Sache. Es gibt Menschen, die Gott kennenlernen wollen und ihn kennen wollen und sie können ihn nicht finden wegen dir. Das ist schlimm, oder? Menschen, die man zu Gott finden, wegen dem, wie wir als Christen leben. Leere Traditionen können ein Hindernis sein auf dem Weg zu Gott. Ich weiß es, ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gelaufen, habe alle Traditionen durchgemacht, alles Äußerliche durchgemacht und ich habe nichts geschnallt. Ich habe nicht einmal das Evangelium gehört in dieser Kirche. Ich bin zu Jesus gekommen, trotz der Kirche, nicht wegen der Kirche. Das ist eigentlich traurig. Es ist schlimm, wenn du nicht mehr Jesus finden kannst, wenn du in die Kirche gehst oder wenn du Christen begegnest. Siebter Punkt ist, du weißt, dass was nicht stimmt, wenn Menschen nicht mehr zu Jesus finden durch dich. Wie haben die Schriftgelehrten reagiert? Haben die Buße getan? Sind die umgekehrt? Gesagt, Jesus, wir wollen uns ändern, wir hören auf dich, wir hören auf das, was du sagst. Haben sie leider nicht getan. In Vers 53 lesen wir, als er aber dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Leider haben sie nicht Buße getan, sie haben ihre Herzen nur noch weiter verhärtet, haben versucht, Jesus fallen zu stellen. Pharisäertest für uns heute Morgen. Und jeder prüfe sich selbst, nicht den Nachbarn, nicht deinen Mann, deine Frau, die neben dir sitzt. Jeder prüfe sich selbst. Wo stehen wir in unserer Beziehung mit dem Herrn? Ist das, was wir hier tun, ist es echt, von Herzen? Oder ist es nur mal irgendwie leere Tradition? Lass uns Jesus suchen. Lass uns auf unsere Herzen achten. Unseren Glauben nicht zu was Komplizierten machen, zu irgendwas Äußerlichem oder Gesetzlichem, sondern lass uns an Jesus dranbleiben. Ganz nahe. Lass uns eine Liebesbeziehung mit ihm suchen. Jeden Tag. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind und auf ihn lieben, dann können wir gar nichts mehr falsch machen. Dann tu einfach das, was dir am Herzen liegt. Dann wird es gut sein. So erfüllen wir Gottes Willen, Gottes Gesetz. Wir Gott lieben mit allem, was wir sind, und unseren Nächsten wie uns selbst. Lass uns das nicht komplizierter machen als das. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ja geradlinig und straight mit uns redest. Wir wollen beten, wie David, erforsche unsere Herzen und sieh, ob da ein böser Weg in uns ist. Und führ uns zu dir, Herr. Lass uns nicht abfallen von der ersten Liebe. Lass uns nicht religiös werden. Sondern halt uns nahe bei dir, Herr, dass wir dich lieben und die Gemeinschaft mit dir genießen. Jeden Tag. Jesus, sei du unsere Motivation. Und sei du unser Alles. Der uns motiviert und der uns stärkt und zurüstet und verändert. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht gesetzlich leben müssen, sondern dass wir von Herzen mit dir leben dürfen Und dass das der Weg ist, wie du uns änderst und wie du uns zurüstest. Danke, Herr, dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst. Das ist so eine Gnade und so ein Geschenk. Und es ist so viel stressfreier, als es aus eigener Kraft zu versuchen. Mach uns zu barmherzigen, liebevollen Menschen, wie du es bist, Jesus. Darum bitten wir. Befreie uns vor jeder Gesetzlichkeit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Was können wir tun, wenn wir bei uns entdeckt haben, dass wir ein bisschen religiös geworden sind und dass es zu äußerlich ist und wenig von Herzen? Lass uns das nicht gesetzlich angehen, dass wir denken, oh, jetzt müssen wir uns irgendwie zu Gott zurückarbeiten, sondern denkt an den verlorenen Sohn. Alles, was der machen musste, ist sich umkehren und der liebevolle Papa wartet mit offenen Augen. Einfach zu sagen, Jesus, ach, da bin ich am Holzweg gewesen. Es tut mir leid, ich kehre um zu dir. Ich suche dich wieder ganz neu. So einfach ist es. Der Herr segne euch und behüte euch und halte euch nahe bei sich diese Woche. Amen.